Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Die Nachricht platzte gestern Abend für viele aus der Bundesregierung in eins der Sommerfeste, die gerade Abend für Abend die Landesvertretungen, die Parteien und Verbände in Berlin ausrichten. Und die Nachricht hätte für den einen oder anderen Abgeordneten die Sommerpause mächtig durcheinanderwirbeln können. Denn das Bundesverfassungsgericht hat die morgige Abstimmung über das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz gestoppt. Sie darf erst später durchgeführt werden. Heute entschieden die Ampelfraktionen, statt einer möglichen Sondersitzung mitten in den Ferien, soll in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause, also im September, abgestimmt werden. Bis dahin dürfte die Vorgabe des obersten Gerichts auch umzusetzen sein. Da heißt es nämlich, den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Was ein einzelner Abgeordneter mit seiner Klage ausgelöst hat, beschäftigt nun das politische Berlin. Viktoria Kleber.
Na, Herr Akbar, Sie haben gewonnen.
Heute bekommt der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann viel Anerkennung und Glückwünsche. Und gestern Abend bekam er grundsätzlich recht. Am Vormittag ist Heilmann im Bundestag umgeben von seinen Fraktionskollegen und kommt aus dem Dauergrinsen nicht mehr raus. Doch eigentlich gehe es ihm nicht um Triumph, betont er vor der Presse, sondern um die Sache.
Wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird.
Nun darf die Ampel also nicht wie geplant ihr Gesetz morgen hier beschließen, sondern muss den Abgeordneten mehr Zeit für die Beratung geben. Erst nach der Sommerpause im September, wenn die Plätze dann wieder gefüllt sind, soll das Gebäudeenergiegesetz auf der Tagesordnung stehen. Die Koalition bedauert, dass es diese Woche nicht mehr geklappt hat.
Wir hätten das als Ampelfraktion sehr gerne gemacht, weil aus unserer Sicht notwendig ist, dass die Menschen in diesem Land Klarheit bekommen darüber, was ab dem 01.01.2024, wenn das Gesetz in Kraft tritt, auch für sie gilt.
Schnell sollte es aber wohl auch gehen, sagen Kritiker, damit die ewige Debatte um das Heizungsgesetz noch vor den kommenden Landtagswahlen im Herbst vom Tisch ist. Das hat nun nicht geklappt. Inhaltlich will die Ampel grundsätzlich nichts am Heizungsgesetz ändern.
Wir haben ja den Gesetzentwurf in unserer Fraktion bereits beschlossen in der Sache. Insofern ist das kein Zweifel.
Aus Sicht der Opposition sei es jedoch Zeit für eine Neuauflage des Gesetzes.
Es gibt allen Grund, dieses Gesetz auch inhaltlich sauber zu beraten, die Einwände der Sachverständigen ernst zu nehmen, die Beratungen im Deutschen Bundestag vielleicht sogar auf das Ziel ausrichten, dass wir eine breite parlamentarische Mehrheit für einen so tiefen Eingriff in die privaten Haushalte in Deutschland bekommen.
Und auch innerhalb der Koalition erhebt so manch einer, der das Vorhaben schon immer kritisch beäugt hat, seine Stimme. Doch die möchte der SPD-Fraktionschef heute lieber nicht hören.
Ich glaube, ich persönlich habe eine gewisse Gelassenheit auch in diesen unruhigen Zeiten versucht auszustrahlen. Aber mein verbindlicher Ton wird sich auch in Zukunft nicht ändern, weil ich will, dass diese Regierung und diese Koalition erfolgreich ist.
Gesetzgebung im Schnelldurchlauf. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ampel das Parlament unter Zeitdruck setzt, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp.
Die Neigung, das Parlament immer stärker unter Druck zu setzen, zeitlich, sodass elementare Funktionen des Parlaments, die ja wichtig sind für unsere Demokratie, nämlich Kontrolle und auch die Mitgestaltung durch die Abgeordneten, immer mehr eingeengt werden. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, noch einmal darüber nachzudenken und auch dem Parlament in Zukunft mehr Möglichkeit zur Debatte einzuräumen.
Dabei war es die Ampel selbst, die im Koalitionsvertrag verspricht, man werde das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken.
Und es sind nicht nur Abgeordnete verärgert, viele Bürgerinnen und Bürger blicken da wohl ähnlich kritisch drauf. Ellen Nini hat für uns die aktuellen Zahlen des ARD-Deutschland-Trends. Ellen, wie wird das sogenannte Heizungsgesetz genau bewertet?
Ja, der Blick der Deutschen ist tatsächlich kritisch. Wichtig ist festzustellen, wir haben befragt, bevor das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zum Gesetzesverfahren hier getroffen hat. Trotzdem ein kritischer Blick. Die Bewertung des Heizungsgesetzes mit den Maßnahmen, die dazugehören. Diese Maßnahmen gehen zu weit, sagen aktuell 45% der Befragten. Das sind 2 Punkte mehr im Vergleich zu Anfang April, als wir das letzte Mal gefragt hatten, als aber tatsächlich das Gesetz noch nicht detailliert klar war. Für 35% sind die Maßnahmen angemessen, -5 Punkte, und 10% stabil sagen, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Und in diesem Heizungsgesetz steckt vielleicht das ganze Dilemma der Ampelregierung, denn knapp ein Drittel der Grünen-Anhänger sagt, das Heizungsgesetz geht nicht weit genug, und jeder zweite FDP-Anhänger sagt, das Heizungsgesetz geht schon jetzt zu weit. Und diesen Spagat zwischen Grünen und FDP, den muss die Ampel eben täglich ausfechten. Das führt zu Kompromissen und häufig offenbar auch zu Frust.
Die Zufriedenheit mit der Regierung ist ebenfalls weiter auf niedrigem Niveau. Die Arbeit aller drei Ampelparteien wird mehrheitlich kritisch gesehen. Was heißt das für die Sonntagsfrage?
Die Sonntagsfrage ist insofern interessant, als dass die Union von dieser Schwäche der Ampelparteien nicht so stark profitieren kann, wie man das eigentlich denken könnte. Auch CDU-Chef Friedrich Merz wird mehrheitlich kritisch gesehen von der Bevölkerung. Schauen wir uns die aktuelle Sonntagsfrage an. Wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 18%, stabil im Vergleich zum Vormonat. Die Union bei 28%, -1 Punkt. Die Grünen 14%, -1 Punkt. Die FDP ist stabil bei 7%, die AfD bei 20%, +2 Punkte, und die Linkspartei ist stabil bei 4%. Ja, 20% für die AfD, das ist der höchste Wert, den wir hier für diese Partei jemals im Deutschlandtrend gemessen haben. Und die Frage ist natürlich, woran liegt's? Einerseits muss man sagen, ja, wir sind in einer Zeit der Krisen, und in Krisen erstarken immer auch die Extreme. Deshalb blicken viele Bürgerinnen und Bürger zurzeit sorgenvoll auf die Situation in unserem Land. Wir wollten wissen, geben die Verhältnisse in Deutschland zurzeit Anlass zur Zuversicht? 18% bejahen das. Das sind 7 Punkte mehr im Vergleich zum vergangenen Herbst, aber natürlich eine Minderheit. Die Mehrheit, 77%, -8 Punkte, sagt, die Verhältnisse in Deutschland geben Anlass zur Beunruhigung. Also 3/4 blicken aktuell sorgenvoll in die Zukunft. Und wir wollten natürlich wissen, aus welchen Gründen, aus welchen Motiven. Es sind durchaus sehr unterschiedliche. Gründe für die Beunruhigung nennen 25% der Befragten das Handeln von Politik und Regierung. Also einerseits die Performance der Bundesregierung, aber auch der Umgang der Politiker miteinander und untereinander. Jetzt kommen Sachthemen. 20% nennen Preissteigerungen und Inflation. 19% Klima- und Energiepolitik. 18% die Zuwanderung. 16% den Krieg in der Ukraine. Und 15% den Rechtsruck in der Gesellschaft. Das ist also wirklich ein Bündel an vielen verschiedenen Herausforderungen und Themen, die die Ampelregierung da zu bearbeiten hat. Und aktuell trauen ihr viele Menschen in Deutschland das nicht wirklich zu.
Wie blicken die Bürger denn auf die AfD?
Die AfD hat natürlich ein Leib- und Magenthema, das ist die Migration, und die wird ja zurzeit auch wieder verstärkt diskutiert. Deshalb haben wir einige Aussagen zur AfD aktuell abgefragt, zum Beispiel diese hier. Ich finde es gut, dass die AfD den Zuzug von Flüchtlingen stärker begrenzen will. 42% stimmen dieser Aussage zu. 55%, eine Mehrheit, sagt, die AfD löst zwar keine Probleme, aber nennt die Dinge beim Namen. Und 53% sagen, die AfD hat besser als andere verstanden, dass sich viele bei uns nicht mehr sicher fühlen. So viel zu den eher positiven Aussagen zur AfD. Und jetzt eine Besorgnis mit Blick auf die AfD. In der AfD gibt es zu viele Rechtsextreme, sagen 69% der Befragten, also eine deutliche Mehrheit. Und an dieser Stelle muss man auch einfach festhalten, die AfD ist in Teilen erwiesenermaßen rechtsextremistisch. Das hat der Verfassungsschutz zumindest in Thüringen festgestellt. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Vielen Dank, Ellen, für diesen Überblick und die neuen Zahlen im ARD-Deutschlandtrend.
Danke nach Hamburg.
Das Gebäudeenergiegesetz, die Verzögerung und die Folgen. Dazu hat Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Wundert sich eigentlich noch jemand, dass die AfD zuletzt von Woche zu Woche in den Umfragen besser abschneidet? Rund ein Viertel der Menschen, die in Deutschland beunruhigt sind, sind es wegen des politischen Handelns und der Regierung. Der Umgang mit dem Heizungsgesetz war dabei sicherlich keine vertrauensbildende Maßnahme. Es schien der Ampel egal zu sein, wie veraltet der Gesetzentwurf ist, den sie abstimmen ließ, oder wie wenig Zeit die Experten hatten, um den Inhalt zu bewerten. Hauptsache, das Ding stört nicht mehr bei den anstehenden Wahlkämpfen im Herbst. Dazu kommt ein Umgang innerhalb der Ampel, der mich rätseln lässt, wie man so zusammen noch 2 Jahre regieren möchte. Nein, die Union hat trotz des Erfolgs vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Grund, heute zu feiern. Auch sie hat sich in der Vergangenheit nicht immer mit parlamentarischem Ruhm bekleckert. Ich erinnere mich noch gut an die Corona-Zeit, als massive Grundrechtseingriffe auf der Grundlage einer nicht öffentlichen Sitzung im Kanzleramt auf dem Verordnungsweg in Kraft gesetzt wurden. Für die Beteiligung des Parlaments, dafür war damals lange keine Zeit. Es geht um viel. Sicherlich nicht nur um Heizungen, sondern auch darum, wie sehr die politische Führung zu einer unruhigen Zeit wie jetzt in der Lage ist, die Menschen im Land wirklich mitzunehmen und eben nicht das Gefühl zu nähren, die da oben, die machen ohnehin, was sie wollen. Dem deutschen Volke steht bedeutungsschwer über dem Reichstag. Es erinnert daran, welchen großen Stellenwert die Demokratie bei uns hat. Und ist das Hochhalten dieses Prinzips nicht genau das, womit sich die Ampel und auch die Union so gern von den Populisten abgrenzen? Es sollte nicht zur Floskel verkommen. Der Weckruf aus Karlsruhe hat daran noch einmal erinnert.
Die Meinung von Iris Seiram. Manch ein politischer Dauerstreit wirkt da plötzlich klein, wenn es um Leben und Tod geht. Auch darüber mussten die Abgeordneten heute abstimmen. Bereits seit mehr als 3 Jahren steht eine Entscheidung aus. Denn damals hat das Bundesverfassungsgericht den assistierten Suizid grundsätzlich erlaubt. Die Regeln für Ärzte und Betroffene blieben seitdem jedoch eine Grauzone. Die Abgeordneten stimmten bei dieser Gewissensfrage ohne den sogenannten Fraktionszwang ab. Zur Wahl standen 2 fraktionsübergreifende Anträge, die klären sollten, unter welchen Bedingungen einem Menschen bei seinem Wunsch zu sterben geholfen werden darf. Eine Antwort blieb der Bundestag heute allerdings schuldig. Martin Schmidt.
Etwas ist anders heute Morgen. Keine Zwischenrufe, kein heftiger Schlagabtausch im Plenarsaal. Fast 2 Stunden diskutieren die Abgeordneten über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Die Stimmung ernst, das Thema auch. Es geht um den Tod, um die Hilfe zur Selbsttötung, den assistierten Suizid. Manche wollen eine möglichst liberale Regelung, andere haben dagegen Vorbehalte. Beides begründet mit schwierigen Schicksalen.
Maximilian Schulz, ein Mit-30er, aus München. Seit der Kindheit schwer chronisch erkrankt, zudem noch infolge eines medizinischen Unfalls seit einigen Jahren massiv eingeschränkt. Er befürwortet als jemand, der das Leben bejaht, der das Leben liebt, der an seinem Leben hängt, ausdrücklich unseren freiheitlichen Entwurf.
Den jungen Mann, der an einer bipolaren Störung und schweren Depressionen leidet, hatte plötzlich ein starkes Gefühl ergriffen, jetzt sterben zu wollen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebte im Gegensatz zu 99% der anderen gesprungenen Personen. Er erzählt selbst, dass er noch im freien Fall tief bereut habe, gesprungen zu sein.
Rückblick. Vor 3 Jahren kassiert das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Suizidbeihilfe, formuliert sogar ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. So geht es in den 2 neuen Gesetzentwürfen heute nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie, vor allem um Schutzmaßnahmen. Dem einen zufolge soll Sterbehilfe grundsätzlich strafbar sein. Allerdings nicht dann, wenn 2 Gutachten zur Einsichtsfähigkeit des Sterbewilligen vorliegen, dieser eine zusätzliche Beratung macht und insgesamt eine Wartefrist von 3,5 Monaten einhält.
Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen. Er macht sich strafbar. Denn ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept.
Nach dem anderen Gesetzentwurf soll die Hilfe zum Suizid nicht mehr strafbar sein. Bedingung dafür ist, dass sich Sterbewillige beraten lassen und eine Wartefrist von 3 Wochen einhalten.
Wir haben uns entschieden, nicht den Strafrechtsweg zu gehen. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar.
Doch dann das. Bei der Abstimmung bekommt keiner der Entwürfe eine Mehrheit. Die jahrelange fraktionsübergreifende Gesetzesarbeit vorerst umsonst. Es gelingt dem Bundestag noch immer nicht, einen sicheren Rechtsrahmen für den assistierten Suizid zu finden. So bleibt er ungeregelt legal, aber vor allem ohne verbindliche Schutzmaßnahmen für Betroffene.
Keine Entscheidung heute also im Bundestag in dieser schweren Frage. Harald Meyer hat aufmerksam zugeschaut von zu Hause, denn auch er möchte seinem Leben ein Ende setzen können, seinem jetzigen Leben mit schwerer Erkrankung. Über die heutige Nichtentscheidung im Bundestag ärgert er sich nicht. Im Gegenteil, die unklare Lage beim begleiteten Suizid macht ihn sogar freier in dieser Situation. Lucretia Garter, Jürgen Rose und Dorit Becker berichten.
Magst du einen Schluck? Jawohl.
Harald Meyer kann fast nichts mehr allein. Er ist vom Hals an gelähmt und angewiesen auf Menschen, die ihm helfen, rund um die Uhr. Es fühle sich an, als sei er gefangen in seinem Körper, so drückt er es aus. Harald Meyer ist 52 Jahre alt. Die Diagnose Multiple Sklerose bekam er, als er 27 war. Sie traf ihn mitten im Leben. Er sei immer aktiv gewesen, glücklich, erzählt er, hatte seinen Traumjob, Feuerwehrmann.
Passiert bin ich.
Doch die Erkrankung des Nervensystems schritt rasant voran, lähmte seine Beinmuskeln, seinen Oberkörper, seine Hände. Mit dem Mund steuert Harald Meyer seinen Rollstuhl und seinen Computer. Die technischen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, erleichtern ihm vieles im Leben. Er kann zum Beispiel Kontakte pflegen.
Mein Leben ist lebenswert, zum Teil. Nur stellen Sie sich vor, ich bin verdonnert, um zuzugucken, alles. Ich gucke im ganzen Leben zu. Ich gucke mal an, was ich nicht mehr machen kann. Das ist schon bitter.
Schon lange hat Harald Meyer den Entschluss getroffen, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen, wenn er so nicht mehr leben will. Er möchte für seinen Suizid ein Mittel nehmen, das in Deutschland nicht zugelassen ist, Pentobarbital. Durch mehrere Instanzen hat er für die Herausgabe geklagt, denn er hat eine genaue Vorstellung von seinem Ende.
Wahrscheinlich werde ich zu mir nehmen, mit einem Strohhalm aus dem Getränk. Ich habe jemanden bei mir, eine vertraute Person, und so will ich das dann beenden.
Die heutige Debatte im Bundestag zur Sterbehilfe hat Harald Meyer mit Interesse verfolgt. Dass keiner der beiden Gesetzesentwürfe eine Mehrheit bekam, entlastet ihn. Er hatte befürchtet, dass er vor seinem Suizid zu einer ausführlichen Beratung verpflichtet werden könnte. Nun bleibt die Rechtslage, wie sie ist.
Für mich ist das gut. Besser, als wenn irgend so ein anderes angenommen worden wäre. Ich habe mich ja schon über 20 Jahre befasst damit. Keine Beratung mehr.
Im Oktober wird das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz über seine Klage zur Herausgabe von Pentobarbital entscheiden. Unabhängig davon hat heute das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, zu prüfen, wie die Abgabe geregelt werden könnte. Harald Meyer denkt viel darüber nach, wann der richtige Zeitpunkt sein wird, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er möchte nicht zu früh gehen, sagt er, und nicht zu spät.
Ja, wenn die Schmerzen überhand nehme, weitere Organversage, Schluckprobleme oder ich kann nicht mehr essen, dann wird es für mich Zeit. Dann kommt meine Zeit zu gehen.
Im Moment hat Harald Meyer noch konkrete Pläne für seine Zukunft. Er möchte in den kommenden Monaten mit einem Kunstflieger mitfliegen und noch einmal von oben auf die Erde blicken.
Während es bei der Sterbehilfe heute für keinen der Anträge eine Mehrheit gab, haben die Abgeordneten an einer Stelle allerdings mit deutlicher Mehrheit entschieden. Sie forderten die Bundesregierung auf, dass nun zunächst die Suizidprävention gestärkt wird. Bis zum kommenden Sommer soll ein Gesetzentwurf vorliegen, unter anderem zu bundeseinheitlichen Hilfsangeboten und Kontaktmöglichkeiten für Menschen mit Suizidgedanken. Schon jetzt finden Betroffene Hilfe, beispielsweise bei der Telefonseelsorge unter den Telefonnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0222. Und wir blicken auf die Situation in der Ukraine, wo Präsident Selenskyj die Offensive zur Befreiung seines Landes eigentlich schon früher beginnen wollte, wie er gerade erst erklärte. Doch manche Waffenlieferungen hätten auf sich warten lassen. Dabei haben die westlichen Länder Militärhilfe in Milliardenhöhe in das Land geschickt. Nun könnte aus den USA auch die umstrittene und in etlichen Ländern geächtete Streumunition geliefert werden. Das berichten mehrere US-Medien. Russland und der Ukraine wird schon seit längerem vorgeworfen, solche Munition in diesem Krieg einzusetzen. Dazu schalten wir jetzt nach Washington in unser ARD-Studio. Zu Gudrun Engel. Gudrun, wie sicher, wie wahrscheinlich ist denn diese Entscheidung?
Naja, wir warten morgen eben auf das 8. große Hilfspaket für die Ukraine. Die USA sind ja nach wie vor der größte Unterstützer, sowohl finanziell als auch militärisch. Und es verdichten sich jetzt eben die Gerüchte, dass es Streumunition geben könnte in diesem 8. Hilfspaket. Auf Nachfrage hat man uns im Pentagon gerade nochmal gesagt, dazu könne man heute noch nichts sagen. Wir müssen das morgen abwarten. Aber es sieht eben sehr danach aus. Dazu muss man aber sagen, seit 2010 ist Streumunition von mehr als 120 Ländern geächtet, darunter 23 der 31 NATO-Mitgliedstaaten. Denn je nach Waffenart ist es bei dieser Streumunition eben so, dass die Blindgängerquote sehr hoch ist und dass eben auch Jahre und Jahrzehnte später noch die Zivilbevölkerung darunter leiden kann. Allerdings weder die USA noch Russland oder die Ukraine haben dieses Verbot mit unterzeichnet.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gab es für jede Waffenlieferung ja eine Strategie dahinter. Weshalb jetzt also womöglich die Streumunition?
Naja, man muss dazu sagen, sowohl die Ukraine als auch Russland setzen bereits Streumunition ein in diesem Krieg. Die Russen haben eigene, die Ukraine hat im Moment Streumunition aus der Türkei. Aber, und auch das haben wir ja gerade gehört, die Gegenoffensive scheint jetzt ins Stocken geraten zu sein, ging nicht so früh los wie erwartet. Außerdem sagt Selenskyj, man habe nicht genügend Munition. Und da heißt es aus dem Pentagon, man sei in engem Austausch und deswegen könne man jetzt durchaus überlegen, diese Munition zu liefern. Man hat sie zuletzt eingesetzt in Afghanistan und im Irak und hat deswegen eben noch große Mengen vorrätig.
Danke für diese Information, Gudrun nach Washington. Während also neue Waffenlieferungen für die Kämpfe an der Front offenbar vorbereitet werden, hat Russland die Ukraine auch heute wieder mit Raketenangriffen überzogen. Besonders heftig hat es die westukrainische Stadt Lviv getroffen, in der es längere Zeit relativ ruhig war. Mit den schwersten Angriffen seit Beginn des Krieges, so der Bürgermeister der Stadt. Raketen schlugen in einem Wohngebiet ein, mindestens 5 Menschen starben, etwa 40 wurden verletzt. Zerstört wurden mehr als 50 Häuser. Eine 2-tägige Trauer wurde in Lviv ausgerufen. Die 16 Monate Krieg haben überall im Land Wunden hinterlassen. Im Osten und Südosten der Ukraine leben Millionen Menschen unter russischer Besatzung. Einzelne Orte wie Studenok, etwa 130 Kilometer entfernt von Kharkiv, konnten zurückerobert werden. Doch das, was die russische Gewalt angerichtet hat, lässt die Wunden an diesem Ort nicht so schnell verheilen. Darko Jakowiewicz.
Er konnte es zuerst nicht glauben. Die russischen Soldaten sind weg nach monatelanger Besatzung. Sein Dorf wurde letztes Jahr überraschend zurückerobert bei der ukrainischen Gegenoffensive in der Kharkiv-Region. Endlich befreit. Doch Mikolai steht vor den Trümmern seines Hauses, zerbombt von den Russen. Nur mein Stromzähler ist verschont geblieben. Es heißt, alles kommt wieder in Ordnung. Strom brauche ich, um wenigstens etwas Gemüse bewässern zu können. Doch Strom gibt es immer noch nicht. Auch keine Wasseranschlüsse. Das Dorf Studenok, wie viele andere befreite Ortschaften, nah dran an der Front und weit weg von der Normalität. Jetzt aber rollt tatsächlich ein Bus, zweimal die Woche, damit die isolierten Menschen wieder in die nächste Stadt kommen können. Mehrere Stunden Fahrt. Ich will Lebensmittel kaufen, die ich lange nicht mehr hatte. In Isium soll es sie geben. Bin wirklich froh, dass es diesen Bus für uns gibt. Dann am Straßenrand diese Miene. Sofort fragen sich alle, wo liegt die nächste? Wir sehen viele Minen. Monate wurde hier gekämpft. Überall ist alles vermint, überall Blindgänger. Trotz Explosionsgefahr kein Halt. Sie wollen weiter. Jeder Platz ist reserviert, nur 20 Menschen können mit. Viele andere, wie diese Frauen, sind heute zurückgeblieben in Studenok. Ein kurzer Moment der Leichtigkeit. Doch dann kippt die Stimmung. Bei allen ist zu viel passiert. Mein Sohn war 33 Jahre alt, als er fiel. Hatte noch sein Leben vor sich. Sie sind solche Bastarde, die Russen. Alle Dorfbewohner hier sind nun in Schwierigkeiten. Sie wollen raus, wenn auch nur kurz. Hoffen auf Plätze im Bus nächste Woche. Der Bus heute, angekommen in Isium. Mikolai ist auf dem Markt. Hier nach Herzenslust einkaufen geht nicht. Isium wird angegriffen. Auch eine Schule brennt aus. Die Lage ist zu unsicher. Enttäuscht geht es zurück in die Isolation nach Studenok. Ist es dort sicherer? Wie sollen wir das wissen? Kein Empfang hier. Niemand versorgt uns mit Nachrichten. Im Dorf zeigt er uns, wo er sich lange versteckte vor den Besatzern. Unten im Keller seiner Nachbarn. Auf 4 Quadratmetern, monatelang. Die Rückeroberung war erfolgreich. Doch seine Hoffnung auf einen würdigen Neuanfang hat sich bisher nicht erfüllt.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Vor dem NATO-Gipfel in Litauen nächste Woche gibt es einen neuen Vermittlungsversuch im Beitrittsstreit zwischen der Türkei und Schweden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte an, er werde am Montag in Vilnius ein Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Kristersson organisieren. Eine positive Entscheidung sei absolut möglich, sagte Stoltenberg. Die Türkei blockiert den schwedischen NATO-Beitritt, weil das skandinavische Land nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorgehe. Gemeint ist vor allem die kurdische Arbeiterpartei PKK. In Nordrhein-Westfalen ist eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle aufgeflogen. Die Bundesanwaltschaft ließ heute 7 Männer aus Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan festnehmen. Sie gelten als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet und Anschläge geplant zu haben. Gegen 4 der Verdächtigen wurde bereits Haftbefehl erlassen. Die 3 anderen sollen morgen dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt werden. In den USA und 100 anderen Ländern ist heute der Kurznachrichtendienst Threads gestartet. In der EU ist der neue Twitter-Konkurrent des Meta-Konzerns von Mark Zuckerberg allerdings noch nicht verfügbar. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Damit Threads als Kurznachrichtendienst in der EU starten könnte, müssen Datenschutzauflagen erfüllt sein. Europa agiert hier strikter als andere Länder. So ist das Sammeln und der Austausch von Nutzerdaten ohne Zustimmung untersagt. Mit dem neuen Dienst fordert Zuckerberg direkt Elon Musk und Twitter heraus. Threads habe das Potenzial eines Twitter-Killers, stellen US-Analysten fest. Das Nutzernetzwerk von Zuckerbergs Meta-Konzern wird noch größer. Denn Threads kann sofort nutzen, wer auch Instagram hat. Heißt potenziell 2 Milliarden untereinander vernetzte Nutzer. Zum Meta-Konzern gehören auch noch Facebook und der Messenger-Dienst WhatsApp. An Twitter hat es sich nach Massenentlassungen und der Änderung von Nutzungsbedingungen zuletzt massive Kritik entzündet, woraus der neue Dienst Threads Kapital schlagen möchte. Große Datenmacht haben beide schon jetzt, Twitter und Threads.
Tadej Pogacar hat die 6. Etappe der Tour de France gewonnen. Rund 2,5 Kilometer vor dem Ziel setzte der Slowene zum entscheidenden Sprint an und schüttelte Titelverteidiger Jonas Vingegaard ab. Pogacar verteidigte seinen Vorsprung bis ins Ziel Cotrer-Cambasque in den Pyrenäen. Das gelbe Trikot des Gesamtführenden eroberte der heutige Zweitplatzierte, der Däne Vingegaard.
Es ist Urlaubszeit und auch wenn bei uns die Temperaturen über weite Strecken mit dem Sommer im Süden mithalten, heißt es für viele ab nach Griechenland, Italien oder Spanien. Dabei sind die Balearen, wie hier Ibiza, seit Jahrzehnten gelerntes und geliebtes Ziel, um rauszukommen, abzuschalten, und meist war für jeden auch etwas dabei. Jugendliche wie Senioren oder Familien. Einen Urlaub auf den Balearen konnten sich lange viele aus Deutschland leisten. Doch die Zeiten ändern sich. Nicht nur, weil das Geld hierzulande knapper wird, sondern auch, weil die Preise auf den Inseln enorm steigen. Was von den Hotelbetreibern sogar gewollt ist, wie uns Sebastian Kisters zeigt.
Cesietes auf Formentera. Von einem bekannten Reiseführer gerade wieder zum schönsten Strand Spaniens gekürt. Die Balearen, ein Sehnsuchtsort für viele Touristen, doch das Vergnügen hat in diesem Sommer einen hohen Preis. Ein Doppelzimmer kostet kommende Woche in diesem einfachen Hostel 150 Euro pro Nacht. Dieses gehobene Mittelklasse-Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca verlangt dafür 350 Euro. Und das Doppelzimmer in diesem Luxushotel auf Ibiza kostet 1.700 Euro pro Nacht. Wohlhabende Gäste aus aller Welt haben die Balearen entdeckt, eindrücklich zu sehen morgens auf Ibiza, wenn die Yachten Kurs auf Formentera nehmen. Auf die Nachbarinsel Mallorca gibt es Direktflüge aus New York. Heutzutage kommen 25% unserer Gäste aus Amerika. Die Hotelgruppe kommt dorthin, ist bekannt. Der zweitwichtigste Markt ist Großbritannien, dann kommen die Festlandsspanier. Das Fünf-Sterne-Hotel auf Ibiza, ein gutes Beispiel, was gerade vielerorts auf den Balearen passiert. Vor wenigen Jahren war das hier ein Drei-Sterne-Haus. Nach aufwendiger Renovierung hat es nun 5 und unter 1.000 Euro die Nacht gibt es in der Regel keine Doppelzimmer mehr. Luxus, aber auch einfache Unterkünfte sind derzeit wie hier auf Ibiza extrem teuer, wie diese Jungs aus Frankfurt am Main gerade erleben.
Wir sind hier im Airbnb, 15 Gehminuten von hier, relativ zentral, haben 10 Quadratmeter Zimmer zu dritt und zahlen dafür 4 Nächte 900 Euro und müssen ein geteiltes Badezimmer, geteilte Küche und ja, sehr, sehr geringste Standard, den man sich so vorstellen kann, was vielleicht in Deutschland ein Drittel kosten würde, also extrem.
Günstige Urlaube, das ist nicht mehr, wofür die Balearen stehen wollen. Ein Blick auf Tourismusmessen zeigt das, wie hier zu Beginn des Jahres in Madrid. Die Balearen renovieren, erhöhen das Niveau der Unterkünfte, der Infrastruktur. Es geht da nicht nur um Luxustourismus, aber schon das Niveau der Kundschaft zu erhöhen. Das Ziel, mit weniger Touristen mehr Geld zu verdienen. Die Balearen. Noch vor ein paar Jahren konnten sich das ganz viele Menschen leisten. Diese Zeiten sind vorbei. Spätestens Ende Juli, wenn fast überall Sommerferien sind und die Preise hier noch einmal anziehen.
Auf die Balearen zu reisen wird für viele also zu teuer. Aber das Wetter von dort kommt zu uns schon in den kommenden Tagen, Claudia.
Ja, Helge, genau richtig. Wir bekommen nämlich Temperaturen, die direkt aus Süden kommen. Dementsprechend heute zum Beispiel Ibiza, so 34 Grad. Da wird es die nächsten Tage noch heißer, 36, 37. Und diese Hitze kommt zu uns. Hier haben wir ein Hochdruckgebiet. Das bringt eben sehr heiße Luft bis weit nach Norden, und zwar aus Nordafrika. Und dort ist es noch heißer als bei uns. Morgen beispielsweise Temperaturen Karlsruhe 33 Grad. Dagegen Sassari auf Sardinien 37 Grad und Kairouan, das liegt in Tunesien, morgen schon 48 Grad. Dort könnte in den nächsten Tagen neuer Rekord aufgestellt werden. Der bisherige liegt bei gut 50 Grad, dass die Temperaturen sogar noch über diese 50 Grad steigen werden. Dagegen Skandinavien, angenehm frische Luft, Aalborg 22 Grad, da liegt auch ein Tiefdruckgebiet. Also die Hitze kommt zu uns, nein, nicht die 50 Grad, aber schon so 36 Grad, die wir am Sonntag im Süden Südwesten bekommen können. Jetzt aber erst einmal recht ruhiges Wetter. In der Nacht kaum eine Wolke, die vorhanden ist. Es ist auch überall trocken. Morgen im Tagesverlauf verbreitet viel Sonnenschein, wenige Quell- oder Schleierwolken, die es im Nordosten geben kann. Passiert so gut wie nichts beim Wetter. Temperaturen gehen in der Nacht runter auf frische 5 Grad in höher gelegenen Tälern der Mittelgebirge. Sonst sind es meist zwischen 9 und 13 Grad, 14 Grad im Südosten Bayerns. Die Temperaturen morgen Nachmittag gehen schon ordentlich hoch auf bis zu 32, 33 Grad, so Rhein-Neckar-Raum, Rhein-Main-Gebiet. Die nächsten Tage wird es noch ein bisschen heißer und es bleibt sehr sonnig. Das bedeutet für den Samstag überall Sonnenschein, meist 30 bis 35 Grad. Im Südwesten kann es am Nachmittag ein paar kompaktere Quellwolken geben, vielleicht auch über dem Hochschwarzwald einen ersten Gewitterschauer. Dann am Sonntag Schauer und Gewitter aus Westen, zuvor aber noch ein bisschen heißer. Temperaturen dann im Südwesten und Westen bis 36 Grad.
Balearenwochenende also in Deutschland. Danke, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier übernimmt jetzt Caroline Kebikus heute mit Karos Nacht. Zu Gast sind Ina Müller und Esther Sedlacek.
Und aktuelle Nachrichten finden Sie auf tagesschau24 und tagesschau.de.
Morgen Abend gibt es die Tagesthemen kompakt in der Halbzeitpause des Länderspiels der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Tschüss. Tschüss.